Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen zu unserem Programm bei Radio Horeb. Es grüßt Sie Marion Kuhl. In der Sendereihe Katechismus geht es heute um das fünfte Gebot. Wir gehen gerade die 10 Gebote durch. Wir sind im dritten Teil des Katechismus bei der Nummer 2258. Also die Nummer 2258, wenn Sie mitlesen wollen. Wir sind im dritten Teil des Katechismus, das Leben in Christus, und da geht es dann heute um das fünfte Gebot, du sollst nicht morden. Bei uns zu Gast ist Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz, der uns die folgenden Artikel auslegen wird. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Dann beginnen wir direkt mit den ersten Bibelstellen, die der Katechismus der katholischen Kirche dazu gestellt hat. Das erste Zitat ist aus dem Buch Exodus, aus dem Alten Testament, du sollst nicht morden. Ihr habt und dann das Zitat aus dem Matthäus-Evangelium, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein.
Hier ist schon interessant eben, dass da sprachlich zwei verschiedene Worte kommen. Im Alten Testament, du sollst nicht morden. Wir sind uns ja gewohnt an die Formulierung, du sollst nicht töten. Das hebräische Wort im Alten Testament meint ein verstärktes, ein intensives Töten, das wir eben im Deutschen mit morden wiedergeben. Wenn wir aber auf die Stelle bei Matthäus schauen, wo dann eben aus dem Griechischen übersetzt ist und die Stoßrichtung der Verkündigung Jesu, der eben diese Gebote des alten Bundes radikalisiert, dann ist hier eben unabhängig von der Absicht, die eine Tötung zum Mord macht, eben das Töten generell verboten durch das fünfte Gebot. Und wir sehen, das Töten fängt eben auch schon vor der Tat an, eben im Zorn, in der Aggression, in der Wut. Man kann eben noch, bevor man tätlich wird, kann man eben schon auf diese Ebene geraten, die dann letztlich zur Tötung führt.
Das menschliche Leben ist heilig, weil es von seinem Beginn an der Schöpfermacht Gottes bedarf und für immer in einer besonderen Beziehung zu seinem Schöpfer bleibt, seinem einzigen Ziel. Nur Gott ist der Herr des Lebens von seinem Anfang bis zu seinem Ende. Niemand darf sich unter keinen Umständen das Recht anmaßen, ein unschuldiges menschliches Wesen direkt zu zerstören.
Das ist ein Zitat aus dem Schreiben Donum Vitae, das eben an eine allgemeine katholische Glaubenswahrheit erinnert. Das Leben ist letztlich in der Verfügungsmacht Gottes, weil Gott selber der Schöpfer des Lebens ist. Er haucht der Verbindung von Same und Eizelle bei der Zeugung eben die unsterbliche Seele ein. Jeder Mensch verdankt sein Leben letztlich Gott selber, und weil wir das Leben uns nicht selber geben, können wir auch nicht über dieses Leben in dieser absoluten Weise verfügen. Und es kommt dann eben dieses absolute Verbot, niemand darf sich unter keinen Umständen das Recht anmaßen, ein unschuldiges menschliches Wesen direkt zu zerstören. Dieses Recht haben wir einfach nicht. Bei dieser Formulierung unschuldiges menschliches Wesen ist berücksichtigt, dass es eben Umstände geben kann, wo man sich wehren kann, mit der Folge, dass ein anderer stirbt, getötet wird, aber das ist dann eben kein Unschuldiger. Aber darauf, auf diese Nuancen werden wir im Folgenden zu sprechen kommen.
Die Achtung vor dem menschlichen Leben, das Zeugnis der Heilsgeschichte. Die Nummer 2259 im Katechismus der katholischen Kirche. Im Bericht über die Ermordung Abels durch seinen Bruder Kain offenbart die Schrift, dass im Menschen schon von Anfang seiner Geschichte an Zorn und Eifersucht als Folgen der Erbsünde wirksam sind. Der Mensch ist zum Feind des Mitmenschen geworden. Gott spricht aus, wie niederträchtig dieser Brudermord ist. Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Das war ein Zitat aus dem Buch Genesis.
Das eben tatsächlich Bezug nimmt, dieses vierte Kapitel, auf diese Ursünde, die dann eine fundamentale Unordnung in die Welt hineinbringt. Eben der Mann muss im Schweiße seines Angesichts die Erde bearbeiten, die Frau unter Schmerzen die Kinder gebären, und schon ein Kapitel später eben bringt Kain seinen Bruder Abel um. Also die ganze Menschheitsgeschichte nach dem Sündenfall ist eben, um es einmal etwas pointiert zu sagen, eine Geschichte von Mord und Totschlag.
Der Bund zwischen Gott und der Menschheit ist vom Wissen um die göttliche Gabe des menschlichen Lebens und die mörderische Gewalttätigkeit des Menschen durchwirkt. Wenn aber euer Blut vergossen wird, fordere ich Rechenschaft, und zwar für das Blut eines jeden von euch. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen, denn als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht.
Das ist ein Zitat ebenfalls aus der Genesis und zeigt ein alttestamentliches Verständnis, das dann im Neuen Testament überwunden sein wird, aber es in dieser Forderung eigentlich, dass man einen Mord nur sühnen kann, indem der Täter selber auch getötet wird. Das zeigt eben, was für ein hohes Gut das menschliche Leben ist.
Das Alte Testament hat das Blut stets als ein heiliges Sinnbild des Lebens betrachtet. Dies muss zu allen Zeiten gelehrt werden.
Das Blut wird eben verstanden als der Lebenssaft, denn wenn ein Verletzter verblutet, stirbt er eben. Und insofern ist eben das Blut als Symbol des Lebens verstanden worden.
Die Schrift verdeutlicht das Verbot des fünften Gebotes. Wer unschuldig und im Recht ist, den bring nicht um sein Leben. Der willentliche Mord an einem Unschuldigen ist ein schwerer Verstoß gegen die Menschenwürde, die goldene Regel und die Heiligkeit des Schöpfers. Das Gesetz, das ihn untersagt, gilt allgemein. Es verpflichtet alle und jeden, immer und überall.
Das ist eben eines von diesen relativ wenigen Verboten, die immer und unter allen Umständen gelten. Dieses Lebensrecht des Menschen, das es zu schützen gilt, und dass man eben nicht, wenn es sich um einen Unschuldigen handelt, auslöschen darf.
In der Bergpredigt erinnert der Herr an das Gebot, du sollst nicht töten, und fügt das Verbot des Zorns, des Hasses und der Rache hinzu. Christus verlangt sogar von seinem Jünger, auch die andere Wange hinzuhalten und seine Feinde zu lieben. Er selbst verteidigte sich nicht und sagte zu Petrus, er solle sein Schwert in die Scheide stecken.
Hier kommt nun diese Vertiefung eben, die Christus gebracht hat, seine Interpretation des alttestamentlichen Verbotes, indem er das eben schon früher beginnen lässt, also schon in der Gesinnung des Menschen, im Zorn, im Hass, im Bedürfnis der Vergeltung, der Rache. Letztendlich ist das, was das Christentum unterscheidet, eben die Feindesliebe. Und insofern gibt es hier eine Weiterentwicklung gegenüber dem Denken des Alten Testamentes.
Im nächsten Abschnitt geht es dann um die Notwehr, die Nummer 2263 im Katechismus der katholischen Kirche. Die Notwehr von Personen und Gesellschaften ist keine Ausnahme vom Verbot, einen Unschuldigen zu töten, also einen willentlichen Mord zu begehen. Aus der Handlung dessen, der sich selbst verteidigt, kann eine doppelte Wirkung erfolgen. Die eine ist die Rettung des eigenen Lebens, die andere ist die Tötung des Angreifers, so der heilige Thomas von Aquin. Nur die eine Wirkung ist gewollt, die andere nicht.
Ja, und weil eben das eigene Leben ebenso kostbar ist wie das des anderen, darf man das eigene Leben verteidigen. Man darf sich wehren, wenn einer einen töten will. Man darf sich also in diesem Sinne wehren, und der Angreifer ist dann eben kein Unschuldiger, denn er tut ja etwas Unrechtmäßiges, indem er eben sich an meinem eigenen Leben vergreifen will.
Die Liebe zu sich selbst bleibt ein Grundprinzip der Sittenlehre. Somit darf man sein eigenes Recht auf das Leben geltend machen. Wer sein Leben verteidigt, macht sich keines Mordes schuldig, selbst wenn er gezwungen ist, seinem Angreifer einen tödlichen Schlag zu versetzen. Thomas von Aquin wird noch einmal zitiert: Wenn jemand zur Verteidigung des eigenen Lebens größere Gewalt anwendet als nötig, ist das unerlaubt. Wenn er die Gewalt aber mit Maß zurückstößt, ist die Verteidigung erlaubt. Es ist zum Heil nicht notwendig, auf den Akt des maßvollen Schutzes zu verzichten, um die Tötung des anderen zu vermeiden. Denn der Mensch ist mehr gehalten, für das eigene Leben als für das fremde Leben zu sorgen.
Also Thomas sagt auf der einen Seite, man darf nicht mehr Gewalt anwenden, als nötig ist. Man darf also diese Notwehr nicht übertreiben. Wenn es ausreicht, den Angreifer so zu stoppen oder unschädlich zu machen, dass man ihn nicht töten muss, dann ist das vorzuziehen. Aber das ist manchmal im Einzelfall dann nicht so leicht zu überblicken, und man hat eben das Recht, das eigene Leben zu verteidigen, weil es eben auch ein Leben ist, das von Gott gewollt ist, und wir in gewisser Weise auch die Pflicht haben, das eigene Leben zu schützen.
Die Notwehr kann für den, der für das Leben anderer oder für das Wohl seiner Familie oder des Gemeinwesens verantwortlich ist, nicht nur ein Recht, sondern eine schwerwiegende Verpflichtung sein.
Wenn ich eben für andere verantwortlich bin, dann muss ich unter Umständen auch das Leben dieser anderen schützen. Also ein Familienvater, der hat dann eben die Pflicht, für das Leben seiner Frau und seiner Kinder einzutreten, wenn da ein ungerechter Angreifer kommt. Oder eben Polizisten, die sich für das Gemeinwohl angestellt sind und sich dafür einsetzen müssen. Oder die haben dann eben unter Umständen die Pflicht, was weiß ich, Geiseln oder wer auch immer dann bedroht wird, zu schützen und den Angreifer, den ungerechten Angreifer, so gut es eben geht, unschädlich zu machen. Nötigenfalls eben mit, indem sie ihn ihrerseits töten.
Die Nummer 2266 heißt dann folgendermaßen: Der Schutz des Gemeinwohls der Gesellschaft erfordert, dass der Angreifer außerstande gesetzt wird zu schaden. Aus diesem Grund hat die überlieferte Lehre der Kirche die Rechtsmäßigkeit des Rechtes und der Pflicht des gesetzmäßigen öffentlichen Gewalt anerkannt, der Schwere des Verbrechens angemessene Strafen zu verhängen, ohne in schwerwiegendsten Fällen die Todesstrafe auszuschließen. Aus analogen Gründen haben die Verantwortungsträger das Recht, diejenigen, die das Gemeinwesen, für das sie verantwortlich sind, angreifen, mit Waffengewalt abzuwehren. Die Strafe soll in erster Linie die durch das Vergehen herbeigeführte Unordnung wiedergutmachen. Wird sie vom Schuldigen willig angenommen, gilt sie als Sühne. Zudem hat die Strafe die Wirkung, die öffentliche Ordnung und die Sicherheit der Personen zu schützen. Schließlich hat die Strafe auch eine heilende Wirkung. Sie soll möglichst dazu beitragen, dass sich der Schuldige bessert.
Ja, eben, das ist dieses Recht, das der Staat bzw. die für das Gemeinwohl Verantwortlichen haben, dieses Gemeinwohl zu schützen und zu verteidigen. Und das bedeutet eben, dass halt Schuldige, die das Gemeinwohl angreifen und diesem Gemeinwohl schaden wollen, eben außerstande gesetzt werden, das zu tun, also nicht mehr weiter schaden können. Und das schließt ein, dass eben auch Strafen verhängt werden, sei es dann zur Sühne, wie es hier heißt, sei es zur Besserung, sei es zum Schutz für die Bevölkerung. Das ist eigentlich alles rechtens, wenn es eben in der gesetzmäßigen Ordnung geschieht. Es wird hier sogar angedeutet, eben, dass in schwerwiegendsten Fällen die Todesstrafe denkbar wäre. Wenn man das sagt der Katechismus natürlich im Hinblick auf die ganze Geschichte der Kirche der vergangenen Jahrhunderte, wo halt die Todesstrafe mehr oder weniger üblich war. Und die Kirche wird immer vorsichtiger in der Rechtfertigung der Todesstrafe, weil eben wenn man jemanden zu Tode verurteilt, der kann sich dann nicht mehr bessern, wenn er zur Einsicht kommt, dann kann er diesen Tod noch als Sühne auf sich nehmen, das ist noch der günstigste Fall für ihn selber, aber sonst erlebt er sich einfach als Opfer von staatlicher Gewalt. Aber heute geht man eigentlich davon aus, dass man die Gesellschaft wirksam genug schützen kann vor einem Verbrecher, ohne dass man das Mittel der Todesstrafe anwenden muss.
Soweit unblutige Mittel hinreichen, um das Leben der Menschen gegen Angreifer zu verteidigen und die öffentliche Ordnung und die Sicherheit der Menschen zu schützen, hat sich die Autorität an diese Mittel zu halten, denn sie entsprechen besser den konkreten Bedingungen des Gemeinwohls und sind der Menschenwürde angemessener.
Eben hier kommt diese Einschränkung, dass normalerweise eben man auf unblutige Mittel zurückgreift, um Menschen vor ungerechten Angreifern zu schützen und die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Also das ist der bessere Weg. Trotzdem kann man sich Zustände vorstellen, und es hat sie in der Geschichte immer mal gegeben, dass die öffentliche Ordnung in einer Weise zusammengebrochen ist, dass es keine zum Beispiel geordneten Gefängnisse mehr gab oder im Krieg, dass da alles drunter und drüber geht, dass man sehr schnell handeln muss und dass dann halt die Menschen wieder auf das Mittel des Widerstandes oder der Notwehr gegenüber einem ungerechten Angreifer zurückgreifen und in Kauf nehmen, dass dieser dann auch getötet wird.
Sie hören die Sendung Katechismus bei Radio Horeb, heute mit Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Wir sind im dritten Teil des Katechismus, da geht es um das Leben in Christus und wir gehen zurzeit die 10 Gebote durch. Heute sind wir beim 5. Gebot angelangt. Wenn Sie später dazugekommen sind, wir sind bei der Nummer 2268. Also 2268 sind wir gleich bei dem Artikel über den Mord. Das 5. Gebot verwirft den direkten und willentlichen Mord als schwere Sünde. Der Mörder und seine freiwilligen Helfer begehen eine himmelschreiende Sünde, so heißt es im Buch Genesis. Kindesmord, Brudermord, Elternmord und Gattenmord sind wegen der natürlichen Bande, die sie zerreißen, besonders schwere Verbrechen. Rücksichten auf die Gesundheit des Erbgutes und die öffentliche Gesundheit können keinen Mord rechtfertigen, selbst wenn er von der öffentlichen Gewalt angeordnet wäre.
Hier spricht der Katechismus im Einklang mit der Bibel und mit der immerwährenden Lehre der Kirche eine klare Sprache, also der direkte und willentliche Mord. Und Mord heißt eben eine Tötung aus unlauteren egoistischen Motiven, ist eine schwere Sünde, wirklich eine schwere Sünde. Und dann wird noch eigens hingewiesen eben auf diese Morde so im familiären Umfeld, die eben als besonders schwerwiegend angesehen werden. Der letzte Satz hat eben auch eine gewisse Bedeutung, indem eben es vorkommt oder vorgekommen ist, dass mit Rücksicht auf die Gesundheit des Erbgutes oder die öffentliche Gesundheit Menschen umgebracht worden sind, weil sie eben Erbkrankheiten gehabt haben. Das ist natürlich ebenso verwerflich und rechtfertigt keinen Mord.
Das fünfte Gebot untersagt auch, etwas mit der Absicht zu tun, den Tod eines Menschen indirekt herbeizuführen. Das sittliche Gesetz verbietet, jemanden ohne schwerwiegenden Grund einer tödlichen Gefahr auszusetzen, ebenso wie die Weigerung, einem Menschen in Lebensgefahr zu Hilfe zu kommen. Dass die menschliche Gesellschaft mörderische Hungersnöte hinnimmt, ohne sich um Hilfe zu bemühen, ist ein empörendes Unrecht und eine schwere Verfehlung. Händler, die durch wucherische und profitgierige Geschäfte ihre Mitmenschen hungern und sterben lassen, begehen indirekt einen Mord. Für diesen sind sie verantwortlich. Die unwillentliche Tötung eines Menschen ist moralisch nicht anrechenbar. Man ist aber nicht von einem schweren Vergehen entschuldigt, wenn man ohne angemessene Gründe so handelt, dass man, wenn auch unbeabsichtigt, den Tod eines Menschen verursacht.
Ja, eben zum Beispiel jetzt beim letzten, wenn ich dem Bedürfnis fröne, so den Geschwindigkeitsrausch auszukosten und dann mit viel zu hoher Geschwindigkeit mit dem Motorrad oder dem Auto unterwegs bin, da kann es sein, dass jemand sich so verhält, dass man sagt, man hat das zwar nicht beabsichtigt, einen Menschen zu Tode zu fahren, aber man hat es irgendwie durch sein Verhalten in Kauf genommen oder und dann indirekt eben verursacht. Auch diese indirekte Mitwirkung ist, das ist natürlich interessant, dass der Katechismus das ausdrücklich erwähnt. Also wenn man eben durch wucherische und profitgierige Geschäfte Menschen so schädigt, dass sie dabei zugrunde gehen, dass sie die Nahrungsmittel nicht mehr bezahlen können, da ist man eben für das Leben dieser Menschen, für den Tod dieser Menschen indirekt mitverantwortlich. Also, und das ist eben auch untersagt.
Dann beginnen wir mit dem neuen Abschnitt über die Abtreibung, die Nummer 2270. Das menschliche Leben ist vom Augenblick der Empfängnis an absolut zu achten und zu schützen. Schon im ersten Augenblick seines Daseins sind dem menschlichen Wesen die Rechte der Personen zuzuerkennen, darunter das unverletzliche Recht jedes unschuldigen Wesens auf das Leben. Dann folgen Zitate aus der Heiligen Schrift. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, so heißt es beim Propheten Jeremia. Ein Zitat aus dem Psalm 139. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen.
Das ist eine ganz wichtige Nummer im Katechismus, die Ziffer 2270, weil sie eben den Grund nennt, weshalb eine Abtreibung nicht zu rechtfertigen ist. Das Leben des Menschen beginnt eben nicht erst mit der Geburt und auch nicht mit der Einnistung des Embryos in die Gebärmutter, sondern mit dem Augenblick der Empfängnis. Und von da an entwickelt sich der Embryo kontinuierlich, ohne irgendwie einen Bruch oder eine besondere Schwelle zum Menschen. Und es lässt sich keine Zäsur mehr ausmachen. Und deswegen hat der Embryo auch vom Moment der Empfängnis an die Rechte einer Person. Er ist Person, auch wenn er dieses Personsein noch nicht entfaltet ist, noch verborgen ist, aber er wird ja eine Person. Das ist von Anfang an angelegt in dieser befruchteten Eizelle. Und deswegen, und er ist absolut unschuldig, also er ist einfach da. Er ist kein Angreifer auf das Leben der Mutter, sondern er ist einfach da. Er existiert, hat von Gott eine Seele erhalten im Moment der Empfängnis, und deswegen gilt das Verbot, einen Unschuldigen zu töten, eben auch für den Embryo, für das menschliche Leben vor der Geburt.
Wir sind dann im Katechismus bei der Nummer 2271. Seit dem ersten Jahrhundert hat die Kirche es für moralisch verwerflich erklärt, eine Abtreibung herbeizuführen. Diese Lehre hat sich nicht geändert und ist unveränderlich. Eine direkte, das heißt eine als Ziel oder Mittel gewollte Abtreibung, stellt ein schweres Vergehen gegen das sittliche Gesetz dar. Im Buch Didache heißt es, du sollst nicht abtreiben, noch ein Neugeborenes töten. Und im Zweiten Vatikanischen Konzil bei Gaudium Spes heißt es, Gott, der Herr des Lebens, hat nämlich den Menschen die hohe Aufgabe der Erhaltung des Lebens übertragen, die auf eine menschenwürdige Weise erfüllt werden muss. Das Leben ist daher von der Empfängnis an mit höchster Sorgfalt zu schützen. Abtreibung und Tötung des Kindes sind verabscheidungswürdige Verbrechen.
Da sehen wir in diesen beiden Zitaten eben die Kontinuität dieser Lehre, fast mit den gleichen Begriffen. Die Didache ist eine sehr, sehr alte Schrift, etwa ums Jahr 100 entstanden, also praktisch bald nach dem Tod und der Auferstehung Jesu. Du sollst nicht abtreiben, noch ein Neugeborenes töten. Also es war eben immer ein Problem, dass Frauen ungewollt oder in einer Notlage schwanger wurden, und man hat eben zu allen Zeiten Mittel und Wege gesucht und gefunden, Kinder abzutreiben vor der Geburt oder aber eben Neugeborene zu töten. Das war dann die zweite Methode. Die ist bei uns ja noch verpönt. So verbreitet die Abtreibung ist, die Tötung eines Neugeborenen wird streng bestraft. Also hier gilt dieses Verbot noch. Aber eben bis in die Gegenwart hinein, wie es heißt, seit dem ersten Jahrhundert, da gibt es, auch wenn immer wieder gegen dieses Verbot verstoßen wurde und auch immer wieder vielleicht der eine oder andere das in Frage gestellt hat, aber die offizielle Lehre der Kirche ist hier ganz klar. Durch alle Jahrhunderte hindurch haben sich die Christen gerade in dem Punkt eben unterschieden, dass sie das Aussetzen von Kindern, die dann gestorben sind, verurteilt hat und eben eher versucht hat, das Leben der Neugeborenen zu retten oder Frauen in Not zu helfen.
Die formelle Mitwirkung an einer Abtreibung ist ein schweres Vergehen. Die Kirche ahndet dieses Vergehen gegen das menschliche Leben mit der Kirchenstrafe der Exkommunikation. Im CEC, also im Buch des Kirchenrechts, heißt es, wer eine Abtreibung vornimmt, zieht sich mit erfolgter Ausführung die Tatstrafe der Exkommunikation zu, sodass sie von selbst durch Begehen der Straftat eintritt, unter den im Recht vorhergesehenen Bedingungen. Die Kirche will dadurch die Barmherzigkeit nicht einengen. Sie zeigt aber mit Nachdruck die Schwere des begangenen Verbrechens und den nicht wieder gut zu machenden Schaden auf, der dem unschuldig getöteten Kind, seinen Eltern und der ganzen Gesellschaft angetan wird.
Also eben hier wird einmal deutlich gesagt, dass eben nicht nur die Frau, die zustimmt oder die das Kind abtreiben will, ein schweres Unrecht begeht, sondern auch andere Personen, die involviert sind in diese Tat, eben Ärzte, Krankenschwestern, die da assistieren, die Männer im Hintergrund, Väter, Mütter, wenn sie dem auch zustimmen oder eine junge Frau dazu drängen. Alle sind mitschuldig an dieser schweren Sünde und ziehen sich diese Sünde zu. Und um die Schwere dieser Sünde zu unterstreichen, kommt eben eine Kirchenstrafe hinzu, der Exkommunikation, so dass eben klar wird, hier geschieht nicht nur eine Sünde im Gewissensbereich, sondern die Kirche als Gemeinschaft nimmt Schaden durch diesen Tod des unschuldigen Kindes im Mutterleib.
Im Katechismus sind wir jetzt bei der Nummer 2273. Das unveräußerliche Recht jedes unschuldigen Menschen auf das Leben bildet ein grundlegendes Element der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Gesetzgebung. Die unveräußerlichen Rechte der Person müssen von der bürgerlichen Gesellschaft und von der staatlichen Macht anerkannt und geachtet werden. Diese Rechte des Menschen hängen weder von den einzelnen Individuen noch von den Eltern ab und stellen auch nicht ein Zugeständnis der Gesellschaft und des Staates dar. Sie gehören zur menschlichen Natur und wurzeln in der Person Kraft des Schöpfungsaktes, aus dem sie ihren Ursprung genommen hat. Unter diese fundamentalen Rechte muss man in diesem Zusammenhang zählen das Recht auf Leben und auf leibliche Unversehrtheit jedes menschlichen Wesens vom Augenblick der Empfängnis an bis zum Tod. Das ist ein Zitat aus Donum Vitae.
Also es wird jetzt eben begründet, inwiefern eigentlich auch der Staat, die bürgerliche Gesellschaft, die Gesetzgebung in die Pflicht genommen sind, um dieses Lebensrecht der unschuldigen, ungeborenen Kinder zu schützen. Weil eben das Recht auf Leben ist das grundlegendste allgemeine Recht, das man als Mensch hat. Denn alle anderen Menschenrechte setzen voraus, dass ich lebe. Und ich verliere mit dem Leben selber, verliere ich alle anderen Menschenrechte. Und deswegen, weil das ist so absolut grundlegend, deswegen kann mir das eigentlich niemand absprechen. Oder wenn mir das jemand abspricht, ist es ein Unrecht.
In dem Augenblick, in dem ein positives Gesetz eine Kategorie von Menschen des Schutzes beraubt, den die bürgerliche Gesetzgebung ihnen gewähren muss, leugnet der Staat die Gleichheit aller vor dem Gesetz. Wenn die Staatsmacht sich nicht in den Dienst der Rechte jedes Bürgers stellt und in besonderer Weise dessen, der am schwächsten ist, dann werden die Grundmauern des Rechtsstaates untergraben. Als Folge der Achtung und des Schutzes, die man dem Ungeborenen vom Augenblick seiner Empfängnis an zusichern muss, muss das Gesetz die geeigneten Strafmaßnahmen für jede gewollte Verletzung seiner Rechte vorsehen.
Also man kann sagen, in dem Moment, wo Zwar der Staat sagt oder die Gesellschaft sagt, wir schützen das Lebensrecht des Menschen, aber wir schützen es erst nach der Geburt, werden eben die ungeborenen Kinder dieses Rechtsschutzes beraubt. Und man kann das eigentlich nur vertreten, wenn man eben auch Strafmaßnahmen ins Auge fasst für diejenigen, die gegen dieses Lebensrecht der Ungeborenen verstoßen. Und das ist die ganze Problematik dieser rechtlichen Regelungen in unseren Ländern, dass man zwar gesagt hat, eine Abtreibung ist und bleibt ein Unrecht, aber der Staat verzichtet auf jegliche Strafe, um geeignetere Hilfen für die Frauen in Not anzubieten. Das hatte zur Folge, dass das Unrechtsbewusstsein halt doch sehr gelitten hat. Wahrscheinlich sind sich heute die meisten nur noch ungenügend des Unrechts bewusst, das sie begehen, wenn sie eine Abtreibung vornehmen lassen, unterstützen. Weil was eben keine Strafe nach sich zieht, was gesetzlich nicht verboten ist, erscheint dann erlaubt zu sein.
Da der Embryo schon von der Empfängnis an wie eine Person behandelt werden muss, ist er wie jedes andere menschliche Wesen im Rahmen des Möglichen unversehrt zu erhalten, zu pflegen und zu heilen. Die vorgeburtliche Diagnostik ist sittlich erlaubt, wenn sie das Leben und die Unversehrtheit des Embryos und des menschlichen Fötus achtet und auf den Schutz und die Sorge für den einzelnen Embryo ausgerichtet ist. Aber sie steht in schwerwiegender Weise im Gegensatz zum Moralgesetz, falls sie, je nachdem wie die Ergebnisse ausfallen, die Möglichkeit in Erwägung zieht, eine Abtreibung durchzuführen. So darf eine Diagnose nicht gleichbedeutend mit einem Todesurteil sein.
Hier ist also die vorgeburtliche Diagnostik noch unter bestimmten Umständen erlaubt, eben wenn es nur darum geht, vielleicht schon mit einer Therapie vor der Geburt zu beginnen. Das kann in bestimmten Fällen möglich sein. Aber was da am Schluss als Warnung sozusagen signalisiert ist, das ist natürlich sehr häufig geworden, dass sofort, wenn das Ergebnis der vorgeburtlichen Diagnostik negativ ausfällt, dass da irgendwie eine Krankheit angezeigt wird, die Menschen sich für die Abtreibung entscheiden und nicht selten auch dazu gedrängt werden, von den Ärzten, von den Verwandten, von wem auch immer. Was hier nicht oder nur angedeutet ist, was aber doch man wissen muss, um überhaupt eine vorgeburtliche Diagnose machen zu können, muss man Fruchtwasser herausholen aus der Gebärmutter. Und dieser Eingriff bildet immer ein gewisses Risiko für den Embryo, denn der bewegt sich ja im Fruchtwasser und kann eine Bewegung machen und dann verletzt werden durch die Nadel, mit der man das Fruchtwasser holt. Zum anderen ist es eben problematisch, weil man mit dieser Diagnostik auch nur einen kleinen Teil der denkbaren und möglichen Krankheiten überhaupt erkennen kann. Insofern ist das Ganze auch ziemlich fraglich. Also dieses ganze Unternehmen einer vorgeburtlichen Diagnostik, und ich kann die Mütter gut verstehen, die ganz darauf verzichten möchten.
Dann lesen wir noch den letzten Artikel in diesem Abschnitt über die Abtreibung, Nummer 2275. Eingriffe am menschlichen Embryo müssen unter der Bedingung als erlaubt angesehen werden, dass sie das Leben und die Unversehrtheit des Embryos achten und für ihn nicht unverhältnismäßige Risiken mit sich bringen, sondern seine Heilung, die Besserung seines Gesundheitszustandes oder sein individuelles Überleben zum Ziel haben. Es ist unmoralisch, menschliche Embryonen zum Zweck der Verwertung als frei verfügbares biologisches Material herzustellen. Einige versuchen, in das chromosomale oder das genetische Gut einzugreifen, sind nicht therapeutischer Natur, sondern zielen auf die Produktion menschlicher Wesen, die nach dem Geschlecht oder anderen vorher festgelegten Eigenschaften ausgewählt werden. Diese Manipulationen stehen im Gegensatz zur personalen Würde des menschlichen Wesens, seiner Integrität und seiner Identität.
Diese Einschränkungen hier oder diese Bestimmungen hier sind nach wie vor äußerst aktuell. Es ist unter Umständen möglich, tatsächlich schon vor der Geburt einen wirklich echten therapeutischen Eingriff zu machen. Aber eben, das wäre dann erlaubt. Aber was hier angedeutet wird, ist wahrscheinlich insgesamt häufiger. Es ist tatsächlich bereits, alles wird da bereits praktiziert, was der Katechismus anmahnt. Es gibt heute schon eben Versuche, menschliche Embryonen zum Zweck der Verwertung als biologisches Material herzustellen. Das sind schreckliche Sätze, die wir hier lesen, aber es ist möglich, technisch möglich, und es scheint, dass der Mensch dann doch das tut, was technisch möglich ist. Oder eben, dass man Embryonen herstellt und dann wieder auswählt nach Kriterien des Geschlechtes zum Beispiel oder nach anderen Eigenschaften. Also hier macht die Forschung faktisch alles, was möglich ist, und die Gesetzgebung hinkt meistens hinterher. Und die Gesetzgebung ist nicht selten beeinflusst von großen wirtschaftlichen Interessen, so dass diese Aussagen des Katechismus halt einfach moralische Appelle sind für uns gläubige Christen, überall dort, wo wir es können, diesen Tendenzen zu widersprechen und sie zu verhindern, soweit es eben möglich ist.
Gut, dann danke für diese Auslegung des Katechismus der katholischen Kirche zu diesem fünften Gebot, für diese Themen, die wir gerade besprochen haben. Sicherlich einige heiße Eisen mit dabei, mit der Stellung der Kirche, die dort auch oft aneckt in der Gesellschaft, weil sie eben anderer Meinung ist als diese gängige, die oft herrscht. Wir sind in der Sendereihe Katechismus. Heute geht es um das fünfte Gebot: Du sollst nicht morden. Unser Referent ist heute Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Eine hinterlegte Frage war von einer Frau aus Bad Griesbach oder Nähe Bad Griesbach. Es ging darum, sie hat einen Film gesehen im Fernsehen von einer Tierschützerin, die behauptet hat, diejenigen, die Tiere töten, das wären alles Mörder. Was sagen Sie dazu? Und die katholische Kirche?
Nein, also das ist eine irrige Auffassung. Also nach der klassischen Definition bezieht sich eben Mord auf den Menschen. Der Mensch hat in einem anderen Sinne ein Lebensrecht als die Tiere, aber wir haben in der letzten Katechese vor einer Woche, wenn ich mich recht entsinne, als es um die Bewahrung der Schöpfung ging, eben auch gesehen, dass die Kirche sich gegen Tierquälerei, gegen Tierversuche, wo Tiere unnötig leiden müssen, wendet. Also die Kirche rechtfertigt nicht einfach generell ein grausames Töten von Tieren. Aber auf der anderen Seite kann man nicht, wenn wir eben im Sinne der Bibel auch Fleisch essen, das ist immer damit verbunden, dass Tiere getötet werden, dass wir dann alle pauschal als Mörder anzusehen wären. Das ist absurd.
Also es geht eigentlich dann auch um die unsterbliche Seele.
Genau.
Und der eigentlich nur, die nur den Mensch besitzt in dem Sinne.
Genau.
Abtreibung ist immer ein heißes Thema, weil es heute in der Gesellschaft quasi wie erlaubt erscheint. Können Sie dazu etwas sagen, wie da der Staat das sieht und wie Christen da auch in die Bedrulle kommen?
Also es wird ja nicht nur, wir sind ja schon eine Stufe weiter, es wird nicht nur in unseren Gesellschaften als erlaubt angesehen, sondern es wird bereits als ein Recht gefordert. Also es gibt die Position, dass eben die Frauen ein Recht darauf haben, ein Kind abzutreiben, wenn sie es nicht wollen. Also es ist dahinter steckt ein Denken, dass eine Autonomie der Frau voraussetzt, die sie eigentlich nicht hat, weil eben es geht, das Kind hat das gleiche Lebensrecht im Grunde genommen wie die Mutter, weil eben beide Person sind und weil ein Embryo nicht ein Teil der Mutter ist, sondern ein eigenständiges, neues menschliches Leben. Mhm. Aber hier ist aufgrund, das hat auch zu tun mit der Ideologie der Emanzipation der Frau und mit der Selbstverwirklichungsideologie, die schlagen hier voll durch in der Gesellschaft. Und obwohl, davon spricht der Katechismus nicht, aber obwohl es sich immer wieder zeigt, dass eben so eine Abtreibung überhaupt nicht spurlos an der Seele und an der Gesundheit der Frau vorübergeht, ist es immer noch äußerst schwierig, hier ein Umdenken in Gang zu bringen. Umso wichtiger sind eben diese Lebensrechtsbewegungen auch von jungen Leuten, die versuchen, hier ein Umdenken in Gang zu bringen.
Was viele wahrscheinlich nicht wissen, war dieser Artikel, den wir eben gehört haben aus dem Katechismus, wo auch stand, dass eigentlich durch diese Tat schon die Kirchenstrafe der Exkommunikation stattfindet.
Genau.
Wie kann die denn aufgehoben werden? Ist das schon mit der Beichte damit getan?
Also das ist von Region zu Region ein bisschen anders. Es gibt Bischofskonferenzen, die den Beichtvätern die Kompetenz gegeben haben, mit der Lossprechung in der Beichte auch die Exkommunikation aufzuheben. Das Anliegen, das dahinter steckt, ist, es den Frauen, die es schon sehr schwer haben, damit fertig zu werden, mit dieser Schuld, dass sie abgetrieben haben, nicht noch schwerer zu machen, indem noch eigens die Exkommunikation aufgehoben wird. In anderen Regionen ist es so, dass der Beichtvater einer solchen Frau sagt, schauen Sie, das ist etwas so Gravierendes, da muss ich vor der Lossprechung sozusagen die Erlaubnis des Bischofs einholen, auch um dann die Exkommunikation zu lösen. Und das macht dann nicht der Bischof selber, sondern das ist das Amt oder die Aufgabe des Pönitentiars. Also es gibt in jeder Diözese, auch in Rom, für die Weltkirche einen Pönitentiar, das ist der sogenannte Bußkanoniker, und dessen Aufgabe ist es dann, diese Gesuche von Pfarrern zu bearbeiten, die darum bitten, jemanden von der Exkommunikation wieder zu befreien und von dieser schweren Sünde loszusprechen. Aber das ist eben von Region zu Region ein bisschen anders.
Gut, dann danke soweit. Vielleicht können wir auch beim nächsten Mal, wird es ja noch weiter um dieses Thema auch gehen, obwohl dann geht es mit der Euthanasie weiter. Aber für alle, die vielleicht jetzt dann noch Fragen haben, können sich ja auch sicher noch das nächste Mal mit einbringen. Dann gibt es ja auch immer noch diesen Rückblick in den Kurztexten auf den gesamten Abschnitt.
Ganz danke, genau.
Ja, danke Ihnen, Herr Domherr Christoph Cassetti, für diese Auslegungen. Herr Domherr, dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen noch bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der Ursprung jeden menschlichen Lebens. Gepriesen sei der Sohn, der in seinem Erbarmen auch Verzeihung schenkt für die schwersten Sünden. Gepriesen sei der Heilige Geist, der uns hilft, wenn wir umkehren. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Danke und alles Gute in die Schweiz.
Danke gleichfalls.
Danke auch Ihnen fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Marion Kuhl.